Ich will auch noch mal ganz kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du ja die letzten Tage, die letzten Wochen so zu mir gesprochen hast. Ich danke dir für das Thema heute. Ich danke dir, dass wir in eine Predigtreihe einsteigen können. Ich danke dir, ja, dass das nicht nur so ein wir hören was und speichern das ab ist, sondern dass, wenn wir uns darauf einlassen, dass du wirklich zu uns sprechen kannst. Ich bete, dass du mein Herz aufmachst. Ich bete, dass du unser Herz aufmachst. Und ich bete, dass du wirklich den Samen einfach ausgießt und dass du einfach die Dinge wirklich in Realität bringst, die du für jeden Einzelnen hier vorgesehen hast. Amen. Ja, wir starten in eine neue Predigtreihe. Ich weiß nicht, wir haben eine PowerPoint. Der Sepp wird es schon mal anwerfen. Ich habe auch ein kleines bisschen Deko mitgebracht. So männliche Deko, also nicht Blumen oder irgendwas, sondern ein Koffer. Und vielleicht fragst du dich, was soll das? Und ja, als die Sarah irgendwann die Predigtreihen festgelegt hat, hat sie gesagt, es gibt da ein gutes Buch, das nennt sich Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und das ist ein Buch von Dave und John Ferguson. Also ihr werdet dann vorne vielleicht auch noch mehr sehen, aber das spielt eigentlich auch keine Rolle. Und ja, ich habe mich gefragt, was passiert mit dieser Frage, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Weil eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich sind wir irgendwie alle Christen oder haben zumindest schon mal was von ihm gehört. Und dann hören wir solche Lieder, wie die Kinder zum Beispiel singen, dass wir die Sorgen in den Topf werfen sollen und dass Jesus die übernimmt. Aber wie sieht es bei dir aus? Also ganz praktisch, was bedeutet das, wenn Gott da ist, wenn Gott auf dich wartet und sagt, ich habe hier einen Topf und du kannst deine Sorgen reinwerfen? Und wir merken es eigentlich gar nicht, dass Gott da ist. Also mir geht es oft so, dass ich sage, ja, da ist mein Alltag und wo ist Gott? Und dann arbeite ich quasi in Gemeinde, also ich bin angestellt. Das heißt, ich habe eigentlich die besten Herausforderungen, die besten Voraussetzungen, dass eigentlich Gott auf meiner Arbeit ist. Also, und dann merke ich, naja, man ist da irgendwie doch auch herausgefordert, genauso wie auch in seinem Privaten. Und was Gott machen will, ist, er will Geschichte schreiben. Er will Geschichte schreiben mit dir und er will Geschichte schreiben mit mir. Und irgendwo hat es aber einen Anfang. Und ich glaube, da liegt es an dir und mir, immer wieder zu fragen, jeden Tag, in jeder Situation, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, komm, berühr mich, berühr mein Herz, weil wenn Gott dich nicht berührt, wenn Gott mich nicht berührt, dann haben wir nichts zu geben. Und wenn wir nichts zu geben haben, dann machen wir das, was wir vielleicht manchmal tun, wir fangen irgendwie an zu rudern, wir versuchen irgendwie Gott in die Welt zu bringen, dem Nachbar was davon zu erzählen, aber eigentlich haben wir es selber noch nicht verstanden. Und ich will euch aus dem Buch einfach ein paar spannende Personen vorstellen, also ganz kurz noch, das Buch kostet 15 Euro, das ist eine, also einfach, dass ihr das wisst, das ist eine Investition, das sind nicht nur 15 Euro, sondern ich habe angefangen, das Buch zu lesen und es hat Dinge in mir verändert, ich komme dann später noch drauf zurück. Ich mache euch wirklich Mut, die 15 Euro zu investieren. Wir werden versuchen, dass die Bücher nächste Woche da sind, also ihr könnt die auch hier erwerben. Wir haben jetzt mal 10 bestellt. Wenn ihr heute schon sagt, ich würde das hinterher wollen, könnt ihr gerne auf den Christoph zukommen, melde dich mal kurz. Genau, aber wenn ihr das nicht wollt, ist das auch okay, weil Gott spricht zu dir und Gott wird sich dir zeigen, wenn du ihn fragst. In dem Buch gibt es ein paar Personen und ich möchte euch einfach mal ein paar vorstellen. Wir springen quasi nochmal weiter, genau. Und da gibt es Nick. Nick ist ein ja, ganz normaler junger Kerl. Gefühlt geht es ihm eigentlich gut, wenn da nicht seine Vergangenheit wäre. Sein Vater hat ihn nach ein paar Monaten, also als er ein paar Monate alt war, hat er ihn verlassen. Und auch die Mutter und die zwei Brüder. Und was ist passiert? Die Mutter, die zwei Brüder und er haben in einer schäbischen Wohnung gelebt und sein Vater hat eine neue Frau kennengelernt, hat dort noch einen Stiefsohn und die wohnen natürlich in dem Schloss. Und ja, wie ist es, wenn du nicht auf der Sonnenseite bist? Du stellst deine Fragen. Gott, warum lässt du das zu? Das hat er getan und hat keine Antwort gekriegt von Gott. Und so kamen Zweifel auf. Und aus den Zweifeln wurde Gleichgültigkeit. Und aus der Gleichgültigkeit hat er angefangen, Gott zu vergessen. Dann kommt der Wendepunkt in seinem Leben und es ist spannend. Er lernt eine Frau kennen, die heißt Lisa. Und die fängt an, irgendwann Gott zu suchen. Und mit der Zeit merkt er, Mensch, bei der passiert irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber irgendwas ist, dass die Frieden in sich hat, dass die Geduld hat, dass plötzlich die Sorgen weniger sind. Und das ist doch das, was wir uns alle eigentlich wünschen. Und was macht er? Ich glaube, da ist er auch völlig typisch so, also zumindest wie ich, dich kenne ich vielleicht nicht ganz so gut. Er sagt, naja, eigentlich habe ich ja Lust, den Gott mal auszuprobieren. Das, was die hat, will ich eigentlich erleben. Aber, und auch das kenne ich von mir, er macht es erstmal heimlich. Also meine Frau kann das bestimmt auch bestätigen, dass ich manche Sachen erstmal heimlich mache, ich die dann rausbringe. Und er hat es getan. Er hat quasi gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und es fängt an, dass Dinge in seinem Leben sich verändern und er nennt die ganzen Dinge, die da passieren, die Gott-Dinge. Und das ist das Erste, wo ich dich schon ein bisschen herausfordern will, was sind deine Gott-Dinge? Da kannst du ganz kurz drüber nachdenken. Und wenn es die nicht gibt, dann ist das dein Thema, dann ist das dein Buch, dann ist das deine Zeit, wo Gott wirklich in der nächsten Zeit anfängt, Dinge in dir zu verändern, wenn du das zulässt. Es gibt eine zweite Person, Kelly. Also ich weiß gar nicht genau, das. Ich müsste immer mal sagen, weitermachen, das vergesse ich. Also es liegt nicht am Sepp, sondern an mir. Kelly, auch bei ihr war es so, also das ist jetzt, das ist einfach aus dem Buch. Es gibt natürlich sicherlich auch noch andere Geschichten. Ihr Vater ist nach 4 Monaten gestorben. Und das Einzige, was sie eigentlich in Erinnerung hat, ist, dass es ein Bild gibt von ihrer Mutter. Dort ist sie auf dem Arm. Also wenn man jetzt die Steffi anguckt, mit kleinem Kind auf dem Arm. Und die steht vor dem Grab ihres Vaters. Also die sind vor dem Grab ihres Vaters. Und das ist das, was, also das ist jetzt kein Bild für die Steffi, sondern das ist das Bild von dieser Geschichte. Und das ist das Bild, was wir manchmal von Gott haben. Deine persönliche Geschichte spiegelt auch irgendwie die Geschichte von Gott wieder. Und mit 15 gibt sie dann irgendwann wirklich völlig auf, dass es Gott gibt und sie sagt, Gott, ich will nicht mehr an dich glauben. Also jetzt könnten wir, glaube ich, irgendwie, genau. Gott, ich will nicht mehr an dich glauben und eigentlich frage ich mich, wo bist du, der gute Gott, den es da gibt? Warum fragt sie das? Ihr Vater ist gestorben, ihre Brüder, ihre beiden, die sind, also sie ist ihnen egal, also die Brüder, denen ist es egal, was ihre Schwester macht. Sie hat einen Freund, der misshandelt sie und klar, da stellt sich die Frage, Gott, wo bist du? Warum sagen alle, du bist gut, aber bei mir bist du nicht? Was passiert mit der Frau? Die Frau war Klassenbeste. Theoretisch hätte sie ein Studium machen können und sie merkt, sie braucht irgendwie Geld, sie muss irgendwie über die Runden kommen und fängt an zu kellnern. Und sie fängt an, dass Arbeit ihr einziges Ziel im Leben ist und auch ihre Hoffnung. Alles das, was sie früher hatte, ihre Hoffnungen, ihre Träume, die waren plötzlich verschwunden. Und dann ging es bei ihr weiter, sie fing an zu trinken. Sie trank so viel, dass sie bewusstlos wurde, dass sie im Krankenhaus aufwachte. Und dort fragte sie einen Mann, ob er ihr nicht helfen kann, ja, dass sie den Glauben an Gott findet. Und ich denke, man könnte die Geschichten einfach weiter erzählen und ich glaube, wenn du in dich reinhörst, ich glaube, du merkst schon, dass, also was eigentlich der Kern ist. Und das ist das, was das Buch erzählen will. Ich will gar nicht ganz so tief reingehen, sondern eigentlich will ich es praktisch machen. Praktisch machen bedeutet, es gibt hier irgendwo ein X, das bist du. Das ist dein Punkt, wo du gerade stehst. Und dann gibt es irgendwelche Dinge, ich sag mal, Träume oder auch Wünsche. Und es gibt aber irgendwie auch Enttäuschungen. Und dann kommen die Fragen, Gott, wo bist du? Und die Frage ist, was können wir da machen? Ich lade euch ein, das ist auch der Sinn dieses Buches eigentlich, auf eine Reise zu gehen. Auf eine Reise zu gehen zu dir selber, zu deiner Persönlichkeit, zu dem, was du warst, was du jetzt bist, hin zu dem, einmal, was du sein willst, aber auch einfach auf der Suche nach Gott. Und wenn man auf die Reise geht, deshalb Männerdeko, ich habe einfach einen Koffer mitgebracht, wo auch draufsteht, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich habe einen Reiseführer, ich habe ein paar Schuhe, wo man loslaufen kann. Und wie oft geht es uns als Christen so? Wir haben eigentlich das nötige Handwerkszeug. Aber es steht dort, wo es steht. Eigentlich hätte ich Lust, dass einer mal nach vorn kommt und sich traut, den Koffer aufzumachen. Gibt es jemanden, der freiwillig nach vorne kommen will? Sonst rufe ich freiwillig jemanden nach vorn. Erstmal danke. Was denkst du, was drin ist? Also wenn man Gott sucht, was denkst du, was drin ist?
Vielleicht eine Bibel. Vielleicht eine Bibel.
Okay. Würdet ihr das auch so als Antwort geben? Mach's auf. Das ist die Spannung. Das ist noch ein altes Modell, das... Könnt ihr das alle erkennen? Die Bibel des kleinen Mannes? Jetzt habt ihr keine Ahnung, was das soll. Hast du jetzt eine Erklärung dafür? Dass das keine Bibel ist, sondern der Lottoschein? Lass einfach offen. Was würdest du jetzt mit dem Lottoschein von Gott machen? Einlösen. Aber es ist ja gar nichts angekreuzt. Okay. Ja, und das, so ist Gott. Wir denken manchmal so, ja, da müsste jetzt die Bibel sein, die Bibel ist unser Wegweiser und so weiter. Aber Gott ist ganz anders. Gott gibt dir einen Lottoschein im Sinnbildlichen. Und eigentlich müsste doch jede Antwort, die christlich so urtypisch ist, Jesus sein. Also wenn du eine Frage hast, die Antwort ist Jesus. Oder die Antwort ist, die Bibel ist da drin. Nee. Und was ich damit nicht sagen will, dass der Reichtum von deinem, also von einem Lottoschein abhängig ist. Aber was wir als Christen manchmal verlernen, ist das Risiko zu gehen. Nämlich einen Einsatz zu machen, der vielleicht nicht logisch ist. Vielleicht die 6 Euro irgendwas zu setzen, um vielleicht 1 Million zu gewinnen. Warum machen wir Christen das in der normalen Welt, dass wir Lotto spielen? Also ich weiß nicht, ob ihr Lotto spielt. Weil wir nach Reichtum streben, aber wir spielen bei Gott nicht Lotto. Weil das ist Lotto, wenn du sagst, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ich will euch einfach Mut machen, dass wenn wir jetzt so diese Predigtreihe anfangen und wenn das losgeht, dass du wirklich die Lust hast, mit Gott eine Wette zu machen. Die Wette ist relativ simpel. Es gibt einmal einen großen Knall und dann war's das. Nee, Quatsch. Und ich glaube, also was mich dann sofort getriggert hat, ist, okay, wenn ich das jetzt hier vorne alles erzähle, was macht das in meinem Kopf? Ja, irgendwie, es gibt Gott, was muss ich da jetzt bezahlen, wenn es losgeht? Typisch irgendwie mal gelernt, da muss man eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Und ich kann dir versprechen, wenn du auf dieses Buch einsteigst und Gott wirklich fragst, ob es ihn gibt, du wirst gewinnen und du wirst vorneweg nicht überhaupt nur die Kosten abschätzen, sondern du weißt, was der Nutzen dahinter ist. Ich habe eine Folie gemacht, noch eine weiter. Genau, Kosten-Nutzen-Rechnung, wir sind quasi an der Weggabelung. Was sagt das Buch? Das Buch sagt, wir werden 30 Tage zusammen eine Frage stellen, immer wieder, jeden Tag, mindestens einmal früh. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Jetzt ist diese Kosten-Nutzen-Rechnung eigentlich ganz einfach. Entweder du kannst dich entscheiden, die Wette nicht zu machen, dann wirst du definitiv nichts gewinnen. Du wirst zwar vielleicht auch nichts verlieren, du bleibst genau auf dem Status, wo du bist, aber du kannst nichts gewinnen. Das zweite ist, du wagst die Wette und du wirst am Ende wissen, dass es Gott gibt. Oder, und da, genau, da muss ich noch erklären, also 30 Tage, ich weiß nicht, wie lange du für die Frage brauchst, aber du kannst zum Beispiel 5 Minuten Zeit am Tag dir nehmen. Das würde auf 30 Tage bedeuten, du machst 2,5 Stunden oder du machst vielleicht die größere Variante mit 15 Minuten und du landest bei 7,5 Stunden in den 30 Tagen. Das heißt, du investierst 7,5 Stunden von deiner ach so kostbaren Zeit, um Gott zu fragen, ob er existiert. Und das Spannende ist, wenn man das jetzt grob hinrechnet, das ist quasi bis fast Ostern, also das passt quasi irgendwie so aus meiner Sicht. Und was passiert? Du setzt quasi, du gehst großes Risiko, indem du Gott überhaupt fragst, was in deinem Leben quasi, was du von ihm hören willst. Das ist das große Risiko. Du nimmst den kleinen Einsatz von ein paar Stunden und du gewinnst die Erkenntnis, ob es Gott gibt oder ob es ihn nicht gibt. Jetzt kann ich noch mal kurz weiter. Nochmal, das hat man schon. Genau, also wenn du den Einsatz nimmst und Gott zeigt sich dir, dann hast du quasi den vollen Gewinn, weil du erlebst Gott, wie er wirklich ist. Wenn du sagst, ich gebe den vollen Einsatz, kannst du nochmal eins weitermachen, dann hast du auch den vollen Gewinn, weil du hast quasi wenig Zeit investiert, Gott hat sich dir nicht gezeigt und du weißt, dass es ihn nicht gibt. Warum kann ich das von hier vorn sagen? Weil ich mir eigentlich sicher bin, dass Gott sich dir zeigen wird. Und ja, ich habe wirklich überlegt, als ich am Freitag hierher gefahren bin, also ich war jetzt immer schon mal da, ich habe hier vorn gelesen auf dem Türschild Auferstehungskirche. Und es ist wirklich in Summe, wenn wir das jetzt mal zusammenzählen, eine Predigtreihe, die wir einfach irgendwann mal zeitlich gesetzt haben, dann endet die an Ostern. Da ist manchmal der eigene Tod und aber die Auferstehung in Jesus. Und das ist das Risiko, was du setzt, indem du Gott jeden Tag fragst, Gott zeigt dich mir. Ich kann es auch biblisch begründen. Also wir gehen mal auf die nächste Folie, noch eine. Genau, weil in der Bibel steht, wenn ihr mich sucht, so werdet ihr mich finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Steht in Jeremia 29, Vers 13 und 14. Und das Krasse dabei ist, wer mich kennt, meine Frau ist Lehrerin, ich gehe immer gerne mal in die deutschen Sachen rein. Die erste Aussage ist, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Das ist eine Aussage. Und was passiert dann danach? Das wird nochmal aufgegriffen. Das hat also quasi Bedeutung. Je öfters das gesagt wird, umso mehr Bedeutung hat es. In der Bibel findet man immer wieder, suchet, klopft an und euch wird aufgetan oder was auch immer. Wie gesagt, das Wichtige ist dabei, dass wir mal anfangen, mit unserem Herz die Dinge zu tun bei Gott. Also einfach ihn mit Herzen mal zu fragen. Meistens fragen wir ihn mit Verstand und haben die Verstandsantwort, na klar, da ist die Bibel drin, wissen wir schon. Oder Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, aber was heißt das für meine Sünde? Das ist Verstand. Aber wenn wir Gott mit dem Herzen suchen, dann erleben wir das, wie unsere Sünden von ihm weggenommen werden, wie wir frei sind und wir müssen uns nicht anklagen lassen. Ich komme wieder ein kleines bisschen zurück zu dem Buch. Also wir sind immer bei dem Buch, aber das Buch ist aufgebaut, dass es 5 Punkte gibt. Es gibt quasi auch eine biblische Geschichte dahinter. Und ich will es eigentlich mega spannend machen und die Geschichte heute noch nicht verraten. Aber ich habe einen Punkt mir herausgesucht und das ist der Punkt Sehnsucht. Und was Gott will in der nächsten Zeit einfach, also durch das Buch, das ist quasi so dieser erste Schritt, ist, dass in uns wieder eine Sehnsucht nach Gott erwacht. Und ich will euch dann noch erzählen, was ich so die letzten Wochen auch erlebt habe und ich kann euch auch nicht alles erzählen, aber ich will euch da wirklich Lust machen, dass ihr die Sehnsucht habt, Gott in alles mit reinzunehmen. Und das zieht sich durch, wenn man die Bibel hernimmt, also jetzt sind wir doch bei der Bibel, Altes Testament, Psalm 42, Vers 1 bis 3. Was ich gemacht habe, ich habe quasi die Verse ein bisschen gedreht und dort steht, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, oh Gott. Wann darf ich in deinem Tempel kommen? Wann darf ich vor ihn treten? Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Das ist Sehnsucht. Da gibt es die Söhne Korachs, ich habe da gar nicht so viel Ahnung, ich will da gar nichts dazu sagen, aber das ist das, wenn du, junger Hirsch, anfängst nach dem Wasser zu lechzen, zu sagen, Gott, wo bist du? Ich will zu dir kommen. Und wir müssen nicht warten, bis die Ewigkeit kommt. Manchmal haben wir so diese Bilder, ach, naja, jetzt muss es uns Christen ja schlecht gehen, und aber in der Ewigkeit. Und nee, Gott ist ganz anders. Gott wartet heute auf dich. Gott will heute mit dir Dinge erleben, wenn du danach lächst. Das ist einfach eine Sehnsucht. Mir fiel heute Nachmittag so ein Bild ein, einfach, wir haben im Garten so ein Wasserfass stehen. Und im Sommer, da ist immer, ja, da regnet es nicht, da ist das Wasser schon ein bisschen alt. Und ich glaube, manchmal geben wir uns einfach mit so altem Wasser zufrieden, wo so komisches Viechzeug drin ist, das würde man nicht mal mehr den Blumen geben. Danach lechzen wir manchmal. Und Gott hat frisches Wasser. Und das ist wirklich das, was ich mir für mich wünsche, nicht aus so einem alten Bottich zu trinken, sondern mir von Gott jeden Tag das frische Wasser abzuholen. Und eigentlich ist das total logisch, aber irgendwie gibt es da Hinderungsgründe in uns, dass die Sehnsucht nicht hochkocht, dass ja entweder das Feuer gar nicht angeht oder dass es klein gehalten wird. Und auch das steht in den Versen. Nächste Folie. Wo bleibt er denn, dein Gott? Es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke. Da ging ich in einem großen Festzug voran und führte ihn zum Hause Gottes. Da konnte ich über Gott jubeln und ihm danken. Okay, was bedeutet das? Irgendwo zwischendrin haben wir angefangen zu entscheiden, dass es Gott nicht gibt, dass er nicht der Gute ist, wie vielleicht bei dem Nick oder bei der Kelly, dass ich oder du ein Erlebnis mit Gott gemacht habe, wo Gott sagt, oder wo du über Gott sagst, da ist er nicht gut zu mir. Und ich habe das diese Woche erlebt, dass ich einfach, ich hatte ein Gespräch mit meinem Mentor und da betreiben wir immer mal so ein bisschen Seelenhygiene, also quasi mal das Rauskehren, was da so in einem drin ist, und das Hochholen und das damit arbeiten. Und in dem Moment ist mir eine Situation eingefallen, wo ich Gott um was gebeten habe und habe was anderes gekriegt. Und das ist das, was mich manchmal hindert an Gott, das zu verstehen, dass Gott gut ist, weil mein Gedanke dahinter ist, nee, wenn ich Gott um Brot bitte, kriege ich einen Stein. Und ich sehe Gott gar nicht mehr. Und das, die Geschichte ist viel größer, also ich kann da gar nicht so viel jetzt erzählen, aber das ist es, wo wir manchmal sagen, da ist unser Gott gar nicht der gute Gott, weil ich das anders erlebt habe. Und es ist die Entscheidung, die wir getroffen haben, wo wir einschlafen und wo auch unsere Sehnsucht quasi kaputt geht, wo unsere Träume weg sind. Und wir uns fragen, Gott, wo bist du da? Und es passt nicht mit meinen Träumen und mit meinen Wünschen und schon gar nicht mit deinen Träumen und deinen Wünschen. Also wenn wir die Bibel hernehmen und das sind, und wir lesen über Gott, wie er ist, dann passt es nicht. Und dann fangen wir an, quasi die Dinge einfach, einfach Gott wegzudrücken. Und dann habe ich angefangen zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und hol die Dinge hoch, die in mir sind. Und es ist auch manchmal herausfordernd, also manchmal immer, aber was ich daran merke ist, dass es mir gut tut. Und was ich auch damit nicht sagen will, dass das Schema immer das gleiche ist, du musst Buße tun oder du musst die und die Dinge tun, sondern Gott ist ganz anders, das werde ich am Ende auch nochmal erklären. Genau, ich will euch mal noch zum Thema Sehnsucht auch in eine andere Begebenheit reinbringen. Und zwar war das diese Woche. Ein paar waren mit mir unterwegs, so, also wir haben so eine kleine ich kann es gar nicht beschreiben, weil ich gar nicht so, auch nicht zu viele Details erzählen will, aber wir sind wohin gefahren und Gott hat mir gesagt, du wirst dort eine Frau treffen und die fragst du einfach mal, ob sie eine Frage an Gott hat. Und ich dachte, na gut, dann dachte ich, ja, irgendwie fährst du vielleicht ein bisschen eher hin, stellst die Frage schon mal, weil wenn du dann mit ein paar Männern unterwegs bist und sprichst eine Frau an, das ist komisch. Und irgendwie hat's nicht, also ich habe meinen Schweinehund überwunden, sage ich mal, und habe nicht vorher sie vorbereitet. Und wir waren zusammen als Männer und ich habe gesagt, Gott hat mir das ganz klar gesagt, ich soll die Frau fragen, ob sie eine Frage an ihn hat. Und ich habe keine Ahnung, was passiert. Und die Männer haben mich alle angeguckt und dachten so, das macht er jetzt nicht wirklich. Und die Frau kam und ich habe gesagt, ich muss dich heute mal fragen irgendwie. Ich glaube, Gott hat mir gesagt, dass ich dich einfach mal fragen soll, ob du eine Frage an ihn hast. Und sie sagt so, ja, und geht los. Und war weg. Und wir saßen dort und ich habe gedacht, Mensch, die kommt gar nicht wieder. Dann lief sie vorbei. Und dann irgendwann brachte sie uns einen Zettel, dort stand eine Frage drauf, die sie an Gott hatte. Und wir haben im Vorfeld gesagt, wenn sie wirklich was bringt, wir werden ihr keine Antwort geben, weil wir keine Ahnung haben, was Gott denkt. Das haben wir auch nicht getan und es war mega gut. Wir sind dann irgendwann wieder auseinandergegangen. Ich habe die Frage der Frau wiedergegeben und habe gesagt, stell sie Gott. Das Ende vom Lied war, die hat mir eine halbe Stunde ihr Herz ausgeschüttet und ich weiß, dass Gott quasi dort Dinge in sie reingelegt hat, schon bevor ich die Idee hatte, sie anzusprechen, also wo ich quasi das bekommen habe. Und das ist unser Gott. Das ist das, wonach ich mich sehne, dass wir Gott in unsere Prozesse, in unser Leben, auch in die Dinge tun, wo wir vielleicht mal so einen Schein ausfüllen müssen. Nicht nur das Alltägliche, sondern wo es auch mal um Risiko geht. Und Gott ist die Ehre dafür, dass er mit der Frau vorher gearbeitet hat. Gott ist die Ehre, dass ich den Mut irgendwie zusammengefunden habe. Und Gott ist die Ehre, dass er mit ihr weitere Schritte geht. Also es war für mich mega bewegend zu sehen und ich denke, die mit waren, die, also uns hat es irgendwie alle, glaube ich, auch im Nachgang noch sehr berührt. Und dann komme ich wieder zu dem Psalm zurück quasi, also wir gehen nochmal eins weiter. Und dann sehen wir halt zum einen in anderen Menschen, dass sie sich fragen, warum bin ich so traurig, warum ist mein Herz so schwer? Und eigentlich fragen wir uns das auch manchmal selber, warum sind wir so, wie wir sind, warum haben wir manchmal Schwermut, warum, wo ist der Gott, der eigentlich Freude schenkt, der uns eigentlich das Leben in Fülle verspricht und mein Leben sieht ganz anders aus. Und dann sagen die, auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Es ist mein Gott, er wird mir beistehen. Und das ist das, wenn wir anfangen, quasi die Frage zu stellen, Gott, wo bist du? Zeig dich mir. Dann bin ich mir sicher, dass wir ja, den Lottogewinn einfahren. Nicht, dass du reich wirst an Geld. Also es kann durchaus auch sein, Gott ist da auch manchmal ganz lustig, aber du wirst einen ganz anderen Reichtum empfangen. Und ich habe einfach jetzt, damit es auch für dich nochmal konkret wird, einfach noch eine Folie vorbereitet. Und die Fragen, die kannst du dir selber stellen, die muss ich mir auch immer wieder selber stellen. Wo haben Menschen dich abgeschreckt? Wo hast du unbeantwortete Fragen, die du Gott noch nie gestellt hast oder wo du von Gott noch keine Antwort hast? Was ist mit den Zweifeln? Gibt es Gott wirklich? Was ist mit deinen Hoffnungen, deinen Träumen, die irgendwo unterwegs verloren gegangen sind und die du Gott nicht hinhältst? Mach mal noch eine Folie weiter, da weiß ich gerade gar nicht, was draufsteht. Oder auch die anderen Fragen, genau. Wann ist Gott bei dir kleiner geworden? Wann hat er sich vielleicht ganz verabschiedet? Und ich glaube, es ist oft in unseren Kirchen auch, dass und mir geht es manchmal auch selber so, dass ich da sitze und eigentlich sage, der Gott, von dem gerade da vorne erzählt wird, den kenne ich gar nicht so. wo ich ihn klein mache, wo ich denke, ja, schön, dass du das erlebst, ich kenne den so nicht. Oder wo ist der Moment, wo du als Kind, also wo Gott da sein sollte und er war nicht da? Oder wo in deiner Jugend einfach vielleicht, dass du nicht angenommen wurdest oder dass du nicht einbezogen worden bist in Dinge, dass du abgelehnt worden bist oder sogar ausgeschlossen bist und dich dann gefragt hast, Gott, wo bist du dort? Oder dass du einen lieben Menschen verloren hast und du eigentlich vielleicht relativ lang dafür gebetet hast und Gott hat nichts gemacht und du dich fragst, Gott, wo bist du? Ich lade dich ein, dass wir wirklich das Risiko gehen und über unseren Schatten springen, diese Fragen zu beantworten. Nicht für uns selber, sondern dass wir sie zu Gott bringen, dass wir mit unserer Sehnsucht eine Antwort bekommen zu wollen, wirklich zu Gott gehen und ihn fragen, was willst du mir sagen? Und dass wir anfangen, wirklich dieses Gebet für 30 Tage einfach zu beten. Also das ist nochmal, damit jeder das quasi für sich erstmal nochmal auch von vorn sieht, eine Folie weiter. Kannst du nochmal drauf drücken? Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir wirklich. Und in den ersten 7 Tagen, weil wir das Thema gerade Sehnsucht behandeln, kommt der Zusatz, erwecke in mir die Fähigkeit zu erkennen, dass du es bist, der in meinem Leben fehlt. Und dann war ich gestern Abend zu einem ehemaligen Klassentreffen, sowas in der Art, und ich sehe so viele Leute, die mir erzählen, naja, also ich werde niemals heiraten, weil ich weiß gar nicht, ob ich mich für immer binden will. Oder nach 8 Jahren brauche ich vielleicht auch mal was Neues. Und ich habe gedacht, was ist das für eine Sehnsucht nach Liebe, die ich irgendwo suche und nicht bekomme? Oder wo eine Lehrerin sagt, mein Mann hat mich irgendwann verlassen und ich habe es auch nochmal mit einem Mann probiert, aber ich kann mich einfach da nicht mehr drauf einlassen, weil die schreiben mir ja bloß vor, was ich machen soll, aber ich will mein eigenes Leben leben. Und da dachte ich, ja, so sind wir auch manchmal. Also wir als Christen, wir wollen unser eigenes Leben leben und fragen Gott gar nicht, Gott, wo bist du? Was ist, wenn Gott deine Sehnsucht stillt? Und jeder hat die an irgendeinem Punkt, keine Ahnung, wo die ist. Ich lade euch ein, das Gebet quasi wirklich mitzunehmen. Ich habe dann hier noch Zettel. Ihr könnt euch jeder so einen Zettel mitnehmen. Den könnt ihr ins Portemonnaie reintun, früh rausholen, bevor Geld zählt, quasi einfach nochmal Gott das hinlegen und danach euren Einsatz setzt. Also quasi euer erster Einsatz ist, dass ihr Gott das hinlegt und es wirklich wie den Lottoschein anseht. Und es ist natürlich spannend, wenn man auf so eine Reise geht, dann hat man Erwartungen. Was wird Gott so tun? Was wird Gott in meinem Leben so tun? Und vielleicht ist es ein bisschen eine Hausnummer, vielleicht ist es auch zu groß gedacht, aber was Gott dir nicht geben wird, ist das, was wir auf der nächsten Folie finden. Nämlich Gott wird dir keine Religiosität schenken. Das heißt, du musst dich nicht zusammenreißen, damit es so aussieht, als wärst du ein guter Christ. Du musst nicht religiöser sein als dein Nebenmann oder dem sagen, was für ein guter Kerl du bist und eigentlich weißt du, dass das nicht stimmt. Du musst auch nicht vorher ins Reine kommen mit dir selber und dann kannst du erst zu Gott treten und er nimmt dich in den Arm. Du musst kein besserer Mensch sein oder auch nicht erst werden. Du musst nicht alle Zweifel beseitigen und du musst auch mit Gott keine Deals machen. Das ist alles Religiosität, das ist alles das, was wir oft gelernt haben, was wir oft vielleicht sogar selber auch lernen. Also ich muss das trotzdem auch immer wieder an mich denken und denken, manchmal hast du da echt Grütze erzählt. Und was Gott dir schenken will, das ist auf der nächsten Folie. Das, was Gott dir schenken will, ist, dass du Kraft entdecken wirst, die stärker ist als das, was du wirklich bist. Das ist göttlich. Das, was Gott dir geben will, ist bedingungslose Liebe und bedingungslose Annahme, so wie du sie noch nie erlebt hast. Das, was du finden wirst, ist ein Sinn für dein Leben. Und das ist der Grund, warum du früh sagst, ich will aufstehen. Und ich merke das manchmal, wie man selber da denkt früh, oh, ich bleibe noch 10 Minuten liegen. Wenn Gott deine Motivation ist, dann sagst du, oh, heute stehe ich 10 Minuten eher auf. Und es ist sicherlich eine Herausforderung für viele, aber ich lade euch ein, dass ihr dort wirklich mutig seid, loszugehen und ja, einfach euch auf den Weg macht, wirklich Gott zu suchen. Ich verrate euch immer noch nicht, was die Bibelstelle ist, die nächste und übernächste Woche dran ist. Lasst euch da auch einfach mit Sehnsucht etwas hinlocken. Und ich will es eigentlich einfach damit belassen und ich will einfach das nochmal beten, was wir hatten. Wir machen noch eine Folie weiter. Ach nee, das Fazit. Das Fazit dieser ganzen Reise, dieser ganzen Wette, kann ich dir nicht erzählen, weil das ist das, was du draus machst. Und ich bin gespannt, ich weiß nicht, wir haben noch gar nicht so richtig geplant, aber wenn wir nach Ostern einen Gottesdienst haben, würde ich mich eigentlich freuen, wenn wir Zeugnisse erleben, wie ihr angefangen habt, Gott zu suchen, wie ihr angefangen habt, nach der Sehnsucht zu suchen, dem, was ich heute gesagt habe, aber auch nach den Dingen, die in euch noch schlafen, wo ihr noch gar nicht wisst, was auf euch zukommt, was ihr nächste Woche und übernächste Woche erleben werdet. Ich mache euch wirklich Freude, da auch gespannt zu sein, was Gott nächste Woche vorhat. Die Simone hat spannende Themen. Sie lacht schon. Sie kennt sie nur noch nicht. Nee, Quatsch. Wir beenden das einfach mit dem Gebet nochmal. Und ich will es wirklich über euch aussprechen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich uns. Erweck in uns wirklich die Fähigkeit zu erkennen, dass du es bist, der in unserem Leben fehlt. Amen.